Mir ist, wie ich eben schon gesagt habe, sehr bewusst, dass Jungfrauengeburt ein sehr spezielles Thema ist. Es ist ein Thema, was uns wirklich Glauben abverlangt, weil es etwas ist, was weit über unser Verständnis hinausgeht. Und wenn man googelt, was ich gerne mache in Vorbereitung zu einer Predigt, mal zu googeln, was Leute eigentlich von dem Predigtthema halten, in dem Fall jetzt Jungfrauengeburt, da stößt man darauf, dass es so eine gewaltige Unsicherheit gibt, von Nichtchristen wie Christen, wenn es um dieses Thema geht. Die einen würden am liebsten gar nicht darüber reden, die anderen würden am liebsten ganz viel darüber reden. Die einen sehen Jungfrauengeburt als den ultimativen Beweis, dass sämtliche Christen bescheuert sein müssen. Und die anderen sagen, naja, eigentlich geht es ja auch gar nicht darum, es geht ja um das Kreuz. Deswegen, wir müssen jetzt da gar nicht so drauf gucken, ums Kreuz geht es ja. Das stellt uns aber von Spannung, denn es steht in der Bibel. Und es ist eine Sache, mit der sich selbst die meisten Nicht-Christen mit am häufigsten beschäftigen, allein weil es immer noch in unserem christlichen Abendland einigermaßen traditionell ist, Heiligabend in die Kirche zu gehen und dann zumindest damit konfrontiert zu werden, dass da doch so ein kleines Teenager-Mädchen schwanger geworden ist vom Heiligen Geist und. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir uns auf jeden Fall mal damit beschäftigen. Gut, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Egal, ob du zu Hause sitzt oder im anderen Standort. Zu Anfang möchte ich mit euch darauf schauen, wie eigentlich alles begonnen hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das wissen wir. Am Anfang schuf Gott den Menschen mit dem Wunsch, seine Liebe mit ihm zu teilen. Und er setzte den Menschen in ein Paradies, das der Mensch genießen sollte und in dem er Beziehung mit Gott haben können sollte. Und er gab dem Menschen alles Mögliche, was er genießen konnte. Er gab ihm jegliche Freiheit, gab ihm jegliche Option, auch die, sich gegen ihn zu entscheiden. Denn nur das ist ein liebevoller Gott, der alle Optionen zulässt. Und der Mensch tut eben genau dies. Er lässt sich versuchen vom Teufel in Form einer Schlange und lässt sich davon abbringen, weiter diese Beziehung mit diesem himmlischen Vater zu verfolgen. Und so verbannt Gott den Menschen aus dem Paradies, aber nicht ohne ein Wort der Hoffnung. Und so lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15, dass er zu der Schlange sagt: Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das ist die erste von vielen Verheißungen, die Gott den Menschen gibt, mit Blick auf einen Retter, der die Ordnung wiederherstellen wird. Und diese Verheißung bringt auch direkt eine ganz besondere Spezifizierung, und zwar: der Retter wird geboren werden von einer Frau. Gott sagt, ich werde eingreifen in das Geschehen und es wird durch eine Frau passieren. Die Jahrtausende vergehen, vieles passiert, natürlich viele neue Verheißungen kommen dazu und Gott beruft in einer besonders turbulenten Zeit für das Volk Israel einen Mann namens Jesaja. Und Jesaja ist ein Prophet, der in Gottes Namen das Volk immer wieder ermahnt, sie aber auch ermutigt. Allein durch Jesaja bringt uns Gott einige Verheißungen auf den kommenden Messias. So wie die folgende. Jesaja 7, Vers 14. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Und hier finden wir gleich zwei Spezifizierungen. Die Verheißung sagt, dass Gott ein Immanuel sein wird. Ja, er sagt hier, er wird Immanuel heißen, aber es geht hier gar nicht so speziell um den Namen, sondern um die Bedeutung. Gott sagt, der, den ich euch schicken werde, wird nicht nur geboren werden durch eine Frau, sondern er wird Gott mit euch sein. Die andere Spezifizierung ist, dass er sagt, es wird nicht nur eine Frau sein, es wird eine junge Frau sein. Er zieht tatsächlich den Fokus enger. Und jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht wundern, weil er sagt, Moment, ich habe die Bibelstelle irgendwie anders im Kopf. Ja, in vielen Übersetzungen steht hier Jungfrau statt junge Frau, aber das liegt einfach daran, so ganz kurzer Exkurs, dass das Wort, was hier im hebräischen Urtext steht, zuallererst junge Frau bedeutet und daraus die Bedeutung Jungfrau zulässt. Aber Moment, bedeutet das jetzt nicht, dass dadurch eigentlich der ganze spätere Bezug auf diese Bibelstelle schwammig wird? Dazu wollen wir jetzt kommen. Und zwar spulen wir wieder ein paar Jahrhunderte vor und wir finden ein verlobtes Pärchen, das in einer kleinen prekären Lage steht. Und zwar, bevor sie heiraten können, wird die Verlobte schwanger. Und es liegt nicht an dem Verlobten. Es ist eine turbulente Situation, eine Situation, die für diese Familie oder zukünftige Familie ganz, ganz viel Schmach androht. Eigentlich wollte ich mit euch bitte reingehen und das hätte aber total den Rahmen für heute Morgen gesprengt, euch zu erklären aus dem Alten Testament, was da alles für Regularien hinterstanden, weswegen das für die beiden, Maria und Josef, eine ganz schlechte Situation war, dass sie vorehelich schwanger geworden ist. Und noch schlimmer, Josef müsste ehrlicherweise sagen, ich bin gar nicht der Vater. Und so steht Josef im Zwiespalt. Soll er sich trennen von ihr? Soll er mit ihr zusammenbleiben? Was soll er tun? Es gibt noch verschiedene andere Optionen, die irgendwo dazwischen stehen. Und er überlegt und überlegt. Und während er überlegt, passiert Folgendes. Und wir lesen in Matthäus 1, ab Vers 20. Während er sich noch mit diesem Gedanken... Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das ist alles geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel gegeben hatte, der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Danke, wer das Glas hier hingestellt hat. Hier passieren gleich mehrere Sachen gleichzeitig. Zum einen, und das wird für Josef eventuell schon eine Erleichterung gewesen sein, sagt ihm Gott, hey, deine Verlobte ist zwar schwanger, aber sie ist dir nicht untreu geworden. Zum anderen erhält ihr hier den Namen des kommenden Retters, Jesus. Was bedeutet, der Herr ist die Rettung. Und weiter spannt der Engel hier die Verbindung zu dem Jesaja-Text. Und das tut er, indem er dieses Wort weiter spezifiziert. Indem er sagt, es ist nicht nur eine Frau, es ist nicht nur eine Jungfrau, nein, es wird sogar eine Jungfrau sein. Und so kommt es, dass Jahrtausende von Verheißungen sich bündeln in einer Bedeutung. Jesus wurde geboren wie jeder einzelne von uns. Und er wurde geboren, damit er für uns greifbar wird. Doch warum ist es jetzt so wichtig, dass Maria ausgerechnet eine Jungfrau sein musste? Punkt 1. Das Heil muss von Gott kommen. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um für die Sünden zu sterben, für die wir eigentlich hätten sterben müssen. Das ist der Grund, warum er hier auf die Erde gekommen ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das im Blick haben, denn das ist die erste Antwort darauf, warum Maria eine Jungfrau war. Denn Gott kam auf diese Welt und machte damit klar, nicht irgendjemand von euch, sondern ich greife in dieses Geschehen ein, um Veränderung zu bringen. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nur ein Externer, nur ein nicht aus dieser Welt Seiender, nur ein sündloser, unbefleckter hätte die Möglichkeit gehabt, nicht nur zu sterben, sondern für andere zu sterben. Jeder andere, egal wie bemüht er darin gewesen wäre, gut zu sein, egal wie tugendhaft, egal wie gut seine Reputation, hätte nur die Fähigkeit gehabt, für sich selbst zu sterben. Gott musste auf diese Welt kommen, um für alle zu sterben. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über das Thema sprechen. Und die jungfräuliche Geburt, die dient insofern als unzweideutige Erinnerung genau an diesen Fakt. Oder wie Paulus es an die Galater schreibt, in Galater 4, Vers 4 bis 5, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Das, was ich dir ganz praktisch mitgeben möchte für heute Morgen, ein Punkt, den ich dir ganz praktisch mitgeben möchte. Vielleicht strauchelst du damit, dass du im Gebet stehst und Antworten auf sich warten lassen. Und du betest und es passiert scheinbar nichts. Erinnere dich daran. Schreib es dir notfalls an deine Tür jedes Mal, wenn du die Wohnung verlässt, irgendwo hin. Erinnere dich daran, dass Gott immer den richtigen Zeitplan hat. Und seine Antwort, auch wenn vielleicht anders als unsere, wird immer die richtige Antwort sein für unsere Situation. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Tatsächlich ist das verwandt mit dem ersten Punkt, aber nochmal ganz, ganz wichtig. Jesus war 100% Gott und er war 100% Mensch. Und das ließ sich sehr gut etablieren durch so ein Zeugungswunder. Ja, Gott hätte andere Chancen gehabt. Gott hätte andere Optionen gehabt, Jesus auf diese Welt kommen zu lassen. Doch, ich weiß nicht, ob ihr Undercover Boss kennt, die Sendung, wo ein millionenschwerer Geschäftsführer für ein paar Tage unter starker Maskerade in seine eigene Firma geschickt wird als Hilfsarbeiter und dort einen Einblick kriegen soll, wie es dem echten Mitarbeiter geht. Und es endet natürlich jedes Mal damit, dass er totales Einsehen hat, so geht es ihm. Aber immer bleibt doch dieser Zweifel, naja gut, am Ende des Tages setzt du dich auf deine 100.000-Euro-Couch, streckst die Füße aus und das Leid oder die Sorgen, die du mitgekriegt hast, so wirklich tangieren tun sie dich halt doch nicht, weil, ich meine, dein Gehalt ist gesichert. Genau das sollte es nicht sein mit Jesus. Diese Zweifel sollten gar nicht erst aufkommen. Und so sicherte Gott für uns ein Zeichen, zu verstehen, er ist geboren als Mensch und er kennt die Sorgen und Nöte des Menschseins. Vielleicht brauchst du das als Erinnerung für heute Morgen. Wenn du betest, wenn du vor Gott deine Sorgen bringst, wenn du vor Gott deine tiefsten Sorgen bringst, er weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Es gibt kein Gebet, was zu klein ist für ihn. Und es gibt kein Gebet, was zu groß ist für ihn, alleine schon, weil er weiß, ich sag mal jetzt ganz banal, wie es ist, einen Schnupfen zu haben. Ich gehe jetzt mal ganz, ganz krass davon aus, dass er schon mal einen Schnupfen gehabt hat. Er weiß, was es bedeutet. Und das ist so besonders. Ja, Gott hätte Jesus einfach auf die Erde schicken können. Fleisch geworden, kommt er mit einer Wolke runter auf die Erde gefahren. Aber das hätte immer diesen Zweifel hinterlassen. Könnte es eventuell sein, dass er doch gleich einfach wieder weg ist. Und genauso hätte Gott auch einfach nur einen Mann berufen können. Wir sehen tatsächlich, dass der Cousin von Jesus, Johannes, auf so eine Art und Weise berufen wird. Seine Eltern konnten lange Zeit kein Kind kriegen. Plötzlich werden sie schwanger für einen ganz besonderen Zweck. Johannes soll den Weg für Jesus vorbereiten, indem wie er predigt, indem wie er Menschen tauft und zur Buße führt. Jesus hätte genauso auf die Erde kommen können. Und Gott hätte dann einfach nur irgendwie auf irgendeine wundersame Art und Weise, die ich eben nicht erklären könnte, dafür gesorgt, dass die göttliche Natur mit ihm fusioniert wäre und schon wäre Gott auf der Erde gewesen. Nur hätte das für uns immer wieder das Problem gehabt, dass wir uns doch gefragt hätten, wie kann dieser Mann, der doch eigentlich in allem genauso in Existenz geraten ist wie wir, anders sein als wir? Und wie könnte sein Opfer am Kreuz wirklich etwas Unterscheidendes bringen, wie wenn irgendjemand anderes gestorben wäre und behauptet hätte, es sei für mich? Wie gesagt, ich zweifle nicht daran, dass Gott andere Wege gehabt hätte. Aber ich glaube, dass er einen Weg gewählt hat, der es uns so leicht wie nur irgend macht, zu verstehen, welche Bedeutung es hat, dass Gott 100% Mensch war, 100% verstehen kann, wer wir sind und 100% Gott und 100% die Fähigkeit hat, wirklich für unsere Sünden zu sterben. Oder um es in Paulus' Worten zu sagen, in dem Brief an die Philipper, Kapitel 2. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Vielleicht ist das die Erinnerung für dich heute Morgen, in deinem Gebet zu leben, damit zu rechnen, dass Gott übernatürlich wirken kann. Begrenz seine Antwort auf dein Gebet nicht auf deine Fähigkeiten, sondern sei dir dessen bewusst, dass egal, worum du ihn bittest, er in der Lage ist, es zu vermögen oder nicht. Also es immer zu vermögen, ob er es dann tut oder nicht, das ist sein Ding. Aber bete mit dem Bewusstsein, dass Gott alles vermag, so wie er auch vermocht hat, eine Jungfrau schwanger werden zu lassen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt für heute, den ich etwas kryptisch aufgebaut habe von der Bezeichnung. Der dritte Punkt ist Jungfrauenwahnsinn, ein Kriterium der Verlegenheit. Was soll das denn nun heißen? Wisst ihr, die Juden waren nicht die einzige Gruppe, die eine messianische, eine retterliche Hoffnung hatten. Tatsächlich ist diese Hoffnung so alt wie die Menschheit selbst. Egal in welchen Kulturkreis wir gucken, ob wir zu den Römern gucken, zu den Griechen, zu den Babyloniern und, finden wir überall immer wieder dieses Motiv von einem Gott, der irgendwie in das menschliche Geschehen eingreift und auf irgendeine Weise irgendeine Besserung oder eben auch nicht bewirkt. Und ich hätte so Lust gehabt, mit euch nur dieses Thema auszubreiten, aber dann hätte eine Stunde nicht gereicht. Lasst es mich ganz kurz runterbrechen. Wenn wir dort angucken, wie sich die Menschen vorgestellt haben, dass diese retterliche Figur auf die Erde kommt, lesen wir von Göttern, die runterkommen, sich tarnen und Frauen vergewaltigen. Wir lesen von Göttern, die einfach plötzlich aus Gesteinsstrukturen heraustreten und übermächtig auf die Menschheit eintreten. Wir lesen von Göttern, die sich tarnen und praktisch undercover unter die Menschen treten. Aber was wir überall immer wieder lesen, und das ist sehr interessant, ist, dass alle diese Vorstellung haben, wenn der Gott dann runterkommt, egal auf welche Art und Weise, ist er so imposant, ist er mächtiger als alle, er wird alle zum Schweigen bringen. Dies wird erkannt werden, dass er auf die Erde kommt, weil keiner ihm widerstehen kann. Habe ich gesagt, alle? Es gibt eine Ausnahme. Das ist Jesus. Und damit kommen wir zu dem Kriterium der Verlegenheit. Das Kriterium der Verlegenheit ist tatsächlich eine von vielen Lensen oder Strategien, mit denen man versucht, bei antiken Texten die Glaubwürdigkeit herauszufiltern. Denn, habt ihr bestimmt schon mal gehört, der Sieger schreibt die Geschichte. Tatsache ist, dass die Leute, die in der Lage waren, die Geschichte aufschreiben zu lassen, ein sehr großes Interesse daran hatten, dass ihre Geschichte besonders gut dasteht, dass sie besonders tugendhaft aussehen, dass sie besonders groß dastehen, dass die Feinde besonders unzivilisiert und barbarisch aussehen. Und so ist immer wieder der Zweifel, wenn wir irgendwas Antikes lesen, kann das überhaupt wahr sein? Und hier kommt, wie gesagt, nicht nur, aber unter anderem das Kriterium der Verlegenheit ins Spiel. Denn die ganz einfache Frage ist, wenn wir etwas plötzlich ganz Peinliches lesen oder Fragwürdiges, warum hätte es da stehen sollen, wenn nicht aus dem Grund, dass es eventuell wahr ist? Und tatsächlich gibt es da auch, also es gibt Leute, die versuchen, das so ein bisschen wegzuwischen, ja, das ist ja nur biblische Herangehensweise. Nee, tatsächlich werden auf solche Weise sogar ägyptische Texte geguckt. Es gibt einen Text, an dessen Glaubwürdigkeit man lange Zeit gezweifelt hat, bis einem aufgefallen ist, Moment mal, der Schreiber berichtet dort, dass der Pharao seinem Sohn und Nachfolger von einem gewaltigen Fehler erzählt, den er getan hat. Und das war ein gewaltiger Anhaltspunkt zu sagen, Moment mal, das finden wir in keinem anderen Text, dass ein Pharao mal einen Fehler eingesteht. Eventuell ist dieser Text gar nicht so falsch, wenn sowas Weg gefunden hat darin. Warum sollte jemand etwas schreiben, was seiner Sache nicht dienlich ist? Und natürlich ist es ein ganz komplexes Thema mit ganz vielen Nuancen und Details, die berücksichtigt sein wollen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr spannend, die Geschichte von Jesus und seinen Nachfolgern mal mit diesem Aspekt zu beleuchten. Denn diese Geschichte ist voll von solchen Sachen. Die Geschichte von Jesus und seinen Nachfolgern ist voll von Situationen und Begebenheiten, die du ums Verrecken nicht aufschreiben wollen würdest, wenn dein Ziel wirklich das ist, eine Weltreligion zu starten. Und wenn dein Ziel wirklich das wäre, Menschen davon zu überzeugen, an deinen Retter zu glauben. Und die Sache ist die, dass wir unter anderem in Matthäus 13 sogar lesen, dass selbst die Menschen, die mit Jesus aufgewachsen sind, die Leute aus seinem Dorf, die Möglichkeit hatten der Langzeitobservation dieses anderen Menschen, dieses Menschen, der irgendwie anders war, der nicht so fehlerhaft war wie die anderen, dass selbst diese Menschen, die diese Möglichkeit hatten, daran gestrauchelt haben, ihn als Gott anzunehmen. Matthäus 13, Vers 55. Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Geschichte von Jesus aufgeschrieben haben, die Maria teilweise sogar persönlich gekannt haben, ihre Aufzeichnung nicht aus einer Position von Überlegenheit geschrieben haben. Wir sprechen hier von Menschen, die sich den Glauben haben einiges kosten lassen. Menschen, die unter Verfolgung gelebt haben. Menschen, die unter Ablehnung gelebt haben, nur weil sie geglaubt haben, was sie geglaubt haben. Und trotzdem sind sie alle standhaft darin geblieben, bei dem zu bleiben, was sie erlebt haben und was sie andere haben erzählen hören. Dass Jesus geboren wurde von einer Jungfrau. Egal wie absurd es ist, egal wie sehr das doch ein ganz schlechtes Standbein für das ist, was wir glauben. Und gleichzeitig erlebten sie, wie die Nachfolgerschaft Jesu immer mehr anwuchs und wuchs und wuchs, trotz dieser Absurdität. Aber warum ist es denn nun so wichtig, dass Maria jungfräulich Jesus zur Welt gebracht hat? Weil das Gottes Plan war. Ich sage es mal ganz gerade heraus. Ja, er hätte andere Wege gehabt, das zu bewerkstelligen. Ich persönlich bin davon überzeugt, er hat sich für den besten Weg entschieden, der es uns am noch leichtesten verständlich macht, was da passiert ist. Aber was ganz klar ist, wir können nicht eine Hoffnung aufbauen auf einen himmlischen Retter, der sein Leben für mich gegeben hat, für uns gegeben hat und dessen Tod am Kreuz wahre Erlösung von Sünde für mich bedeutet, für uns bedeutet und gleichzeitig sagen, aber ich nehme nur einen Teil der Geschichte an. Denn wenn es Gottes Plan war, Maria jungfräulich schwanger werden zu lassen, um so den Messias, der letztlich am Kreuz für mich stirbt, auf die Welt kommen zu lassen, dann ist es ein essentieller Part der Geschichte, den, ob ich es jetzt verstehe oder nicht, annehmen darf, annehmen muss und sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, aber ich glaube dir, Jesus, dass so deine Geschichte war, weil sonst müsste ich an allem anderen auch zweifeln. Ganz praktisch, vielleicht sollten wir uns heute fragen, ob wir bereit sind, uns zu demütigen und treu zu sein vor Gott. Ob wir bereit wären, auf ihn zu hören, so wie es Maria getan hat. Und so wie wir es auch in Lukas 1, Vers 38 lesen, als sie vom Engel von ihrer kommenden Schwangerschaft hörte. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Ich wünsche mir für mein Leben, einfach Ja zu sagen, wenn Gott mich ruft. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn Blockaden auf dem Weg vor mir liegen, wenn ich mich für diesen Weg entscheide, zu sagen, und ich entscheide mich doch dafür. Soweit.